Apostelgeschichte 13, ab Vers 47, da erkennt Paulus:
So hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Armseliger, kümmerlicher hat wahrscheinlich noch nie eine Missionsunternehmung begonnen, richtig mickrig. Zwei Männer in einem Alter, wo man sie bei uns in den Vorruhestand schickt, wandern den Kestrusfluss hinauf, über den schneebedeckten Taurus. Und da war ein junger Wilder dabei, der Jesus dienen wollte, Johannes Markus. Und er hat sofort glasklar erkannt, das Unternehmen gibt einen Misserfolg. Mit den beiden alten Herren kann man doch nicht das Reich Gottes bauen. Wahrscheinlich war er auch noch beunruhigt, weil dort in dem Quartier, wo sie logierten, sehr viele erschütternde Berichte umgingen über das Räuberunwesen und wie gefährlich es war. Paulus hat es ja erzählt, ich bin viel gereist, ich war in großer Gefahr unter Räubern, in Durst und Kälte, in Fasten und Blöße. Das war wahrscheinlich dort auf diesem schweren Weg über das Gebirge, und so ist Johannes Markus ausgestiegen, doch Evangelist des Markus-Evangeliums, und ist heim zu seiner Mutter Maria nach Jerusalem. Und die zwei Männer sind allein weitergezogen und kamen nach Antiochien in Pisidien. Was haben sie eigentlich? Nichts. Keine Musikgruppe. Nichts Imponierendes, kein Kirchengebäude, keinen Dom, keine Kathedrale. Zwei Männer, die auf die Straße stehen können, die in die jüdische Synagoge gehen können und dort das Wort Gottes auslegen, mehr nicht. Und diese erste Missionsunternehmung wurde von Gott so bestätigt. Es gab eine Riesenrevolution. Das können ja nur Bibelkenner einmal studieren im Neuen Testament, was in diesen wenigen Jahren, wo Paulus und Barnabas dort in Kleinasien gewirkt haben, unzählige Gemeinden wurden dort gegründet, durch den schlichten Dienst dieser beiden Leute. Das interessiert uns heute. Das diskutieren wir doch. Wie gibt es Gemeindewachstum und wie muss man das anpacken und mit welcher Methode muss man das machen? Was war das Geheimnis dieser beiden Männer, dass es solch einen Siegeslauf des Evangeliums dort gibt in Kleinasien? Kümmerlich, mickrig, nichts Imponierendes, überhaupt nichts, womit man einer gottlosen Welt Eindruck machen kann, gar nichts haben sie. Deshalb möchte ich zuerst fragen, was ist die durchschlagende Kraft der Mission? In allen Zeitungen, in allen Fernsehnachrichten wird jetzt davon gesprochen, dass einige Mitchristen in Afghanistan unter dem Taliban-Regime für das Christentum missionieren wollten. Ich weiß nicht, was sich die Fernsehsprecher unter diesem Wort Missionierung vorstellen. Es gibt manche, die stellen sich das vor, dass da welche kommen und irgendwelche Seelenmassage ausüben oder Druck oder gar Machtmittel oder Geldversprechungen. Kein Wort ist wahr. In Afghanistan hat man noch nie frei das Evangelium predigen können. Das ist ein Land, in dem es öffentlich noch keine christliche Gemeinde gibt. Das ist eines der allerletzten Länder dieser Erde. Drei Mitarbeiter unserer Mission, in der ich mitarbeite, wurden vor einer Woche ausgewiesen. Wir haben sie nur kurz am Telefon sprechen können. Sie sind gebrochen, Wir haben ungeheuer viel geholfen, medizinisch, im Flüchtlingselend. Die Bevölkerung Afghanistans ist allein gelassen. Und der ganze Hass trifft sie. Warum haben die Taliban eigentlich so Angst vor diesen schwachen Boden, ob die in der Landwirtschaft arbeiten oder in der Medizin oder Häuser für obdachlose Flüchtlinge bauen? Was ist das, Missionierung? Was ist die durchschlagende Kraft der Mission? Welches Machtmittel haben die? Biblische Missionsarbeit hat nie ein weltliches Druckmittel gebraucht, nie. Am allerwenigsten dort in diesen Ländern des Islam. Aber Liebe weitergegeben, Liebe. Liebe Jesu, was denn sonst? Sehen Sie am besten dort bei Paulus und Barnabas. Da gab es einen großen Widerstand in Antiochien. Widerspruch, Feindschaft, Hass. Was haben die beiden denn getan? Sobald Paulus und Barnabas nur ein wenig von dem gesprochen haben, was sie erfüllt, brach der Hass los, der Jesus-Name. Sie können in Moslemländern gar nicht leben, ohne dass sie gefragt werden, warum beten sie nicht mit am Freitag, warum legen sie sich nicht bei den Gebetszeiten auf den Boden und warum machen sie nicht am Ramadan mit. Und irgendwann werden sie sagen, in meinem Leben habe ich Jesus gefunden. Es ist für mich immer eindrücklich, wenn man in der dritten Welt Christen trifft und dann hört, da kommt einer aus dem Buddhismus oder da kommt einer aus dem Islam und man fragt sie dann, vergesst das nie, so Christen von der Myanmar Inlandmission, das ist ein kommunistisches Land, wo auch ganz noch heute hartes Regime ist und gar nicht frei verkündigt werden kann. Und dann erzählen die Männer, wir waren alle buddhistische Mönche. Was hat euch denn gezogen? Was war das denn, dass ihr aus dieser großen Weisheit des Buddhismus ausgebrochen seid? Dann werden sie immer das Gleiche erleben, dass sie sagen, das weiß doch. Als wir Jesus kennenlernen, das war's. Seine Liebe. Wie er stirbt für mich am Kreuz. Wie mir das einer bezeugt hat. Wie ich seine Kraft erkannt habe, dass er lebt und auferstanden ist. Das hat mein Leben revolutioniert. Noch nie in der ganzen Geschichte der Christenheit sind so viele Moslems Jesus-Jünger geworden wie in diesen Tagen. Ganz besonders etwa in Indonesien, wo bis zu 700 Kirchen abgebrannt wurden. Und immer ist es das Jesuszeugnis der Gemeinde unter viel Widerstand. In einem Muslimland, in dem es statistisch überhaupt keine Christen gibt, hat mich ein Freund mitgenommen in eine Bibelgruppe und da saßen diese Männer. Wenn das bekannt würde, würden sie alle den Tod erwarten. Und dann haben sie die Hand geschüttelt, diese strahlenden Gesichter. Ja, wir gehören Jesus. Ich sage, was habt ihr denn gemacht in 3 Stunden Bibelarbeit? Wir haben studiert, erzählen sie in der Apostelgeschichte, wie Glauben an Jesus immer mit Verfolgung zusammenhängt. Und darauf haben wir uns gerüstet. Ja, wissen wir das noch? Zeugnis für Jesus heißt Widerspruch, Feindschaft. Kann schon in der Kirchengemeinde anfangen, in der sie leben. Wo doch ein Apostel Paulus nichts anderes wissen wollte als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ich will immer mehr ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. So sagt er es doch in seinem Brief. Das sollte die Mitte meines Dienstes sein. Die durchschlagende Kraft der Mission ist nicht, dass irgendwelche Menschen irgendetwas Imponierendes bringen, sondern unser Zeugnis von Jesus. Wenn es echt kommt, wenn es aus dem Leben kommt, wenn es überzeugend kommt, so wie wir es erlebt haben, ursprünglich. Und der Widerspruch, das ist, wie hat Zinsen auf einmal gesagt, das ist wie so ein Wirtshausschild im Krug zum kühlen Kranz oder was da dran steht. Sieht außen wirtschaftlich so ein Zeichen dran. Bei Christen ist es Kennzeichen, dass man schlecht über sie redet. um Jesu willen, weil sie in die Nachfolge Jesu hineingezogen sind. Darum haben sie Teil am Widerspruch. Und diese große Feindschaft, die sich auch in Antiochien entladen hat, zum Schluss in der Vertreibung, in der Ausweisung aus der Stadt, zunächst im Predigtverbot in der Synagoge, ist ja eigentlich schlimm, dass sogar in der frommen Gemeinde beamtete Kirchenführer das Messias-Zeugnis nicht hören wollen. In der toleranten Welt, in der man so viel Schmutz und Dreck erträgt, geht der Widerspruch gegen das Jesus-Zeugnis los. Und das ist für uns jetzt, wenn wir hier heute zum Missionsfest zusammenkommen, ja wichtig, dass wir nicht nur als Zuschauer und Zuhörer kommen, die zuschauen, was andere Akteure treiben, sondern jeder Christ ist in seiner Funktion, wo er ist, einer, der es weiter sagen muss von der großen Freude, vom neuen Leben, das er in Jesus gefunden hat. Haben Sie es überhaupt gefunden? Dann müssen Sie doch davon reden, bei Ihren Besuchen, mit den Menschen, mit denen Sie zusammenkommen. Paulus sagt in diesem Augenblick, als der große Widerstand und der Hass kommt, nimm das alte Prophetenwort aus Jesaja 49, vom Gottesknecht. Er ist zum Licht der Weltvölker gesetzt und er soll das Heil tragen bis an die Enden der Erde. Viele Christen haben das ja nie begriffen, dass das zu unserem Christsein unaufgehbar dazugehört. Wer Jesus entdeckt hat, weiß, dass Jesus das einzige Licht ist. Es gibt kein Licht, das Menschen erleuchtet und verwandelt und verändert. Und dass das alle Weltvölker angeht. An der nordkoreanischen Grenze traf ich einen etwa 34-jährigen Mann, der wenige Monate vorher als Hungerflüchtling aus Nordkorea kam. Seine Frau und sein Kind waren verhungert. Und er hat dort bei den Hausgemeinden Unterschlupf gefunden und wurde Christ. Und jetzt waren wir zusammen mit einigen Christen dieser Hausgemeinden und sie sagten, morgen geht er wieder zurück nach Nordkorea. Und ich sage, was willst du drüben tun? Es ist ja schon gefährlich, diese stark bewachte Grenze zu überqueren. Ich will ein Evangelist von Jesus sein. Ich sage, du bist dir bewusst, dieses Jahr wurden schon viele erschossen, die heimliche Versammlungen geleitet haben, sagt er, das spielt für mich keine Rolle. Was ich hier gehört habe, das muss mein Volk wissen. Haben wir diesen Eifer? Leben wir so? Und dann vergesst die nicht, die um Jesu Willen bedrängt sind. Wir, die wir äußerlich so viele Möglichkeiten der Freiheit haben, vergesst das doch nicht. Es ist interessant, dass bei Paulus und bei Barnabas in dem Augenblick der Verfolgung für sie ganz klar war, der Vertreibung und des Widerspruchs und des Hasses, sie haben überhaupt nicht einmal überlegt, haben wir etwas falsch gemacht, so hätte ich vielleicht reagiert, hätte ich eine andere Methode wählen sollen. Ich würde immer denken, vielleicht bin ich mit der Tür ins Haus gefallen. Ich hätte mich besser anschleichen sollen oder ich hätte es ein bisschen sympathischer machen sollen, nicht so grimmig aussehen oder irgendwie mal so netter sagen können. Ich will von Jesus reden, weil er das Licht der Welt ist, weil er das Heil für die Weltvölker bedeutet. Es gibt keine Hoffnung und kein Leben außerhalb von Jesus. Was ist der unaufgehbare Auftrag der Mission? Wir fragen zuerst von der durchschlagenden Kraft, das ist das Jesus-Zeugnis, was ist der unaufgehbare Auftrag der Mission? In diesem Abschnitt, in ein paar Versen noch weiter über die hinaus, die ich gelesen habe, kommt dreimal vor das Wort des Herrn. Und das ist wichtig, dass wir heute uns wieder daran erinnern, in einer Zeit, wo bei uns eine Verunsicherung stattgefunden hat. Was bedeutet die Bibel für uns? Auch eine Frage, wie in unseren Diensten hier die Bibel wirklich im Mittelpunkt steht. Ich war in manchen Bibelkreisen, wo ein großer Teil nicht mal eine Bibel dabei hatte. Wie arbeiten wir im Wort Gottes? Das ist interessant. dass die Missionsarbeit des Paulus sofort hinführt. Die Menschen preisen das Wort Gottes. Sie bleiben nicht am Prediger stehen. Sie sind fasziniert, begeistert, was da in der Schrift steht. Und sie finden auf einmal dieses Wort der Schrift. Das ist die Lebenskraft. Das ist das, wo wir getragen werden. Von dem sind sie ganz erfüllt, von dem Wort der Schrift. Es ist ja an der Mission immer wichtig, dass wir viele Dienste tun. Mission kann nicht vorübergehend an den Nöten der Leute, an den Hungernden oder an den Kranken. Das ist ganz selbstverständlich, gehört mit dazu. Aber das Herz unserer Missionsarbeit liegt darin, dass wir Menschen unterweisen im Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das einzige Fundament unseres Glaubens. Nicht das Sehen, auch nicht die Erfahrungen, auch nicht die Gefühle. Es kann in Ihrem Glauben oft so sein, dass Sie gar keine romantischen Siegesgefühle haben, sondern dass Sie sehr niedergedrückt sind. So wird es ja auch sein in den schweren Krankheitszeiten. Aber dann ruft Ihnen einer das Wort Gottes zu und Sie können plötzlich wieder glauben. Warum? Weil Gott sich an sein Wort gebunden hat, weil Gott sich offenbart durch sein Wort. Und das ganze Wort Gottes ist Christus selber. In seinem Wort ist uns Christus nah. Und der Apostel Paulus sagt auch immer wieder, dass alles, was Gott durch den Heiligen Geist wirkt, ans Wort gebunden ist. Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Der Heilige Geist arbeitet immer durchs Wort Gottes. Wenn er nicht durchs Wort Gottes arbeitet, gibt es immer ganz verrückte Dinge. Müssen wir aufpassen. Durchs Wort Gottes. Es ist noch nie einer zur Neugeburt gekommen, außer durch die Wiedergeburt im Wort. Hat nie das neue Leben mit Christus empfangen, als aus dem Wort heraus. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie Ihre Missionsarbeit, auch Ihre Evangelisation an das Wort binden. Natürlich ist das immer wichtig, wie wir ein Erscheinungsbild geben. Wir wollen alle flott aussehen, es muss modern sein. Aber es muss im Wort gründen, es muss das Wort da sein, es muss Raum sein, dass das Wort über Menschen siegen kann und uns überführen kann zum Glauben. Und das ist dort geschehen, dass die Gemeinde das Wort des Herrn preist und sie wurden gläubig an das Wort. Das Wort breitete sich aus, das Wort hat eine Kraft, eine ganz große Kraft, über alle antichristlichen Mächte zu siegen. Das Wort ist stark und mächtig, es dringt durch, es trifft ins Gewissen. Wir brauchen das Wort Gottes gar nicht poppig machen, wir brauchen es nicht aufpäppeln. Das Wort Gottes hat in sich diese ganz große Kraft, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen Jesu, ist dieses Wort wirksam. Zu den großen Dingen unserer Zeit gehört ja, etwas vom Siegeslauf des Evangeliums in den Missionsberichten zu hören. Obwohl wir immer wieder unsere Missionare auch bitten sollen, sie brauchen uns nicht irgendetwas vortäuschen und sie müssen auch keine Erfolgserlebnisse machen. Deshalb ist es ja so befreiend. Paulus und Barnabas konnten auch nicht viel erzählen. Aber als dann die Ernte kam, da war doch was los. Viele der Missionare sehen ja nie die große Ernte. Es ist ja lohnt, wenn man einmal in die Geschichte der Mission hineingeht, dass überall das Gleiche war. Der ganz kümmerliche Anfang, kaum beachtet von den anderen, natürlich auch von der Christenheit kaum beachtet. Mission war immer eine Sache von kleinen, freien Gruppen. Das kann nicht funktionieren, wenn man alle mitnehmen will. Ein paar Entschlossene machen das, aber wir wissen das, wie das draußen auch oft verzagte Leute sind. Aber dann, wenn sie draußen sind, erleben sie plötzlich den Durchbruch. Wenn man sich das noch einmal in den Zahlen vorstellt, als Mao in China seine große Kulturrevolution machte, da sind ja viele dieser verborgenen Gemeinden noch mal auf ein Vierzigstel zusammengeschmolzen. Es waren vorher nicht viele in China, die zum Glauben waren, die sie öffentlich bekannten. Und heute sind die offiziellen Zahlen, die der chinesische Staat angibt, zwischen 15 und 25 Millionen, allein bei der Drei-Selbst-Kirche, bei der staatlich registrierten, ohne die Untergrundhausgemeinden. Wie ist das Wachstum passiert seit der Kulturrevolution von Mao, wo doch die Bibeln alle verbrannt wurden? Die chinesischen Gemeinden sind verstritten, wie christliche Gemeinden immer sind. Es sind komplizierte, enge Gemeinden mit allen Schwächen. Sie hatten das Wort Gottes. Und sie lesen die Bibel, das ist das Geheimnis für Gemeindewachstum. Und sie können Gemeindewachstum auf alle anderen Weisen probieren. Wenn nicht die Mitte die Bibelstunde ist, wird es nicht werden. Wenn nicht der Jugendbibelkreis das Herzstück der Jugendarbeit ist, kann es kein Wachsen im Sinne Jesu werden. Der Siegeslauf des Evangeliums. Oder noch wunderbarer in Nepal. Vor 50 Jahren gab es keinen Christen im hinduistischen Königreich Nepal. War nie Mission erlaubt. Hunderte von Pastoren waren im Gefängnis und heute gibt es prozentual mehr Evangelikale in Nepal als in Deutschland. Siegeslauf des Evangeliums. Die Not bei uns ist, dass wir nicht mit dem Wort Gottes so leben, weil Jesus sich in seinem Wort offenbart. Und noch ein letztes, was ist die bleibende Frucht? Ich wollte also von der durchschlagenden Kraft, vom unaufgehbaren Auftrag reden. Was ist die bleibende Frucht der Mission? Man hat Paulus und Barnabas vertrieben aus Antiochien. Sie mussten weichen. Es gab ja dort auch nachher die schwere Steinigung von Paulus in Lystra. Wie war das schwer? Ich denke noch, für diese vielen christlichen Helfer, die jetzt aus Afghanistan ausgewiesen sind, eine unserer Mitarbeiterinnen im Bürgerkrieg sagt, das Allerschwerste, wenn man vom Flugzeug nach unten die Leute sieht. Und die muss man zurücklassen. Eine unserer Mitarbeiterinnen im Südsudan, die das ganze Dorf abgebrannt und die Mitarbeiterin erschossen wurde von Rebellen, die ist monatelang nicht von Nairobi wegzubekommen gewesen. Sie musste immer wieder hochfliegen und sagen, ich muss doch für die Leute da sein. Ich kann doch jetzt nicht heim. Wie war es dem Paulus und dem Barnabas wohl zumut, als er diese jungen Christen, die gerade die ersten Schritte mit Jesus gehen, zurücklassen musste? Keine Gefühle sind nötig. Sie sind in der Hand Jesu geborgen. Sie haben gebetet für die Leute, die zurückblieben. Da heißt nachher, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Jesus wohnte in ihrem Leben und sie hatten keine Angst vor den antichristlichen Angriffen ihrer Stadt. Sie lebten fröhlich ihren Glauben, ganz wunderbar, ganz getrost, ohne jede Angst. Ich habe auch die Hoffnung, dass Jesus das wahrmacht, dass er das Wort in den Mund legt, wenn sie sich verantworten müssen, aber dass jetzt keine Hysterie bei uns ausbricht, sondern dass wir fröhlich sagen, jetzt wissen wir, wo wir das Evangelium bezeugen müssen, bei unseren Nachbarn, die alle Jesus nicht kennen. Auch wenn sie muslimischen Hintergrund sind, fröhlich wollen wir es tun. Und da heißt es auch so schön, so viel wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Jesus weiß, wen er zieht, die der Vater gerufen hat. Manche meinen, dann müssen wir inaktiv sein. Nein, dann erst recht, wenn der Vater das bestimmt hat, die Zahl derer, die selig werden sollen. Jetzt hat unsere Missionsarbeit Sinn. Bleibende Frucht ist, dass sich eine Jesusgemeinde sammelt. Paulus hat sich nie lang aufgehalten mit Organisieren. Er hat auch gar keine bestimmten Methoden vertreten. Sie hat eine große Vielfalt in allen äußeren Dingen, wie man Gemeinde baut. Aber das war wichtig, dass Jesus durch seinen Geist im Leben dieser Menschen wirken konnte. Und das geschah auch dort ganz wunderbar, dieses große Wirken. Es gibt zu diesen Ländern, die in diesen Tagen die große antichristliche Feindschaft spüren, auch Laos. In Laos sind alle Christengemeinden geschlossen worden. Ich traf einen Missionsarbeiter, der dort wirken kann, und er erzählte, wie wunderbar die Jesusgemeinde lebt in Laos, obwohl alle offiziellen Kirchen verschlossen sind. In der Freude an Jesus und im Heiligen Geist. Jetzt ist bloß die Sorge, haben wir das? Lebt Christus bei uns ist das Wort so bei uns lebendig? Tragen wir das so weiter? Und kann das bei uns geschehen, dass die gerettet werden, die Jesus zu sich zieht? Wir wollen treu in seinem Dienste stehen. Der Siegeslauf des Evangeliums geht durch die Welt. Nur in Europa und in Deutschland ist es so schrecklich dunkel und finster. Und die Gottlosigkeit marschiert so vorwärts. Zwei Mann im Vorruhestandsalter, toll, wenn der Johannes Markus noch dabei gewesen wäre, haben eine Revolution ausgelöst. Das wollte ich Ihnen sagen. Seien Sie Jesu Zeuge. Paulus hat erkannt, wenn Jesus berufen ist, Licht der Heiden zu sein, dann bin ich berufen, das Licht der Heiden zu sein. Und dann kann ich in meiner Schwäche Zeugnis für Jesus geben. Lasst uns beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du deine Gemeinde sammelst und dass du stärker bist als aller Druck und alle Feindschaft gegen deinen Namen. Wir bitten dich für deine bedrängte Gemeinde, auch die, die Rechenschaft geben müssen und die bedroht sind in ihrem Leben, auch die Christen in Indonesien in der Verfolgung. Gib ihnen diesen Freimut, dass sie ohne Erschrecken und ohne Furcht dich bekennen. So dankbar und überwältigt, wie du dich uns offenbarst. Und Herr, lass das auch bei uns wieder geschehen. Erweckung, Neuaufbruch und Siegeslauf deines Evangeliums. Danke, dass du uns rufst und sendest. Amen.